Ich freue mich, dass ihr euch auf dieses Lied 32 eingelassen habt. Das ist so ein fröhlicher Dreivierteltakt, kann man nach Walzer nachtanzen. Aber es nimmt einen schnell mit, ja, kommt kaum aus der Puste, also man kriegt kaum Luft. Aber es hat auch was, weil dieses Lied sagt nämlich, ich sing dir mein Lied, den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben. Und das ist für mich oft so eine Art Lackmustest. Wenn ich dieses Lied singe, ist es in meinem Leben so. Ich sing dir mein Lied, du bist der Schöpfer, von dir lebe ich, den Rhythmus, den Schwung für mein Leben hast du mir gegeben. Und jede Woche frage ich mich freitags, war das so? Sind wir noch gemeinsam unterwegs? Und so ist dieses Lied immer auch eine Herausforderung, selbst beim Singen. Also danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Willkommen zur Predigt, der nächste Schritt im Glauben oder wenn Vertrauen schwer fällt. Ich habe mich heute Morgen spontan entschieden, unsere Predigt heute mal zu teilen. Das habe ich noch nicht sehr häufig gemacht, aber manchmal habe ich persönlich die Neigung zu überziehen, also übers Ziel der Zeit hinaus zu predigen. Und das wäre heute bestimmt gewesen. Wir würden hier noch spät sitzen. Und deshalb will ich mir ja nicht am Anfang schon alles verderben und teile die Predigt, dass wir auch früh nach Hause kommen wieder. Später gibt es also eine Fortsetzung. Okay? Wir waren die Woche bei IKEA, also die Jugendlichen. Und wer das, ein Plakat noch kennt, der ist richtig alt. Weil so hat nämlich IKEA vor 30 Jahren die Werbung in unserer Gesellschaft verändert. Früher war so, man hat sein Produkt, ja, also das und das ist gut und der andere, der dasselbe macht, der ist schlecht. So ging das immer. Und mit dieser Werbung hat IKEA unser Denken verändert. Wohnst du noch, steht da, oder lebst du schon? Vor 30 Jahren. Schon ein bisschen besonders, so eine Werbung. Wohnen ist ja nicht schlecht, oder? Wer eine Wohnung hat, der kann sich ja glücklich preisen. Aber irgendwie scheint IKEA das nicht zu reichen. IKEA möchte den nächsten Schritt in deinem Leben mit dir gehen, um es zu verbessern. Wohnst du schon oder wohnst du noch oder lebst du schon? Und andere Firmen haben das aufgegriffen und haben dann so freche Werbeslogan gemacht wie: Wirbst du noch oder verkaufst du schon? Das ist frech, oder? Da entsteht so eine Art Spannung, die möchte den nächsten Schritt gehen. Wirbst du noch oder verkaufst du schon? Oder als Adventgemeinde könnten wir uns ja auch die Frage stellen, missionierst du noch oder taufst du schon? Was ist unser nächster Schritt in Waldfriede? Wir haben hier so unser Motto nochmal stehen, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird's wohl machen. Seit dem 14.09. ist das unser Plan. Befiehl dem Herrn deine Wege und er wird's wohl machen. Was aber, wenn er das wirklich macht und dann sagt er zu dir, Olaf, geh den und den Weg. Bist du dann bereit? Gehst du mit? Befiehlst du noch oder gehst du schon? Befiehl dem Herrn deine Wege. Befiehlst du noch oder gehst du schon? Heute geht es also um den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt, der ist jeden Tag von uns eine Forderung. Vielleicht steckst du in einer Beziehung, in einer Freundschaft. Es läuft ganz gut, vielleicht wohnt ihr zusammen schon seit Jahren. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Probierst du noch oder liebst du schon? Oder im Glauben könnte man auch sagen, wir wissen ganz viel aus der Bibel, kennst vielleicht alle Geschichten, kommst schon seit vielen Jahren zum Gottesdienst und du hast schon verstanden die Sache mit Jesus. Was wäre jetzt dein nächster Schritt? In deiner Beziehung zu Jesus zweifelst du noch oder glaubst du schon? Heute geht es um den nächsten Schritt, haben wir jetzt jeder verstanden. Und da habe ich noch ein Bild mitgebracht. Ach so, haben wir schon. Geht das? Ja. Wenn du dort oben sitzen würdest, würdest du den nächsten Schritt gehen? Also Anfang dieses Jahres waren ja wieder Skispringen-Weltcup-Meisterschaften, da konnte man das ja sehr gut beobachten. So eine Skipiste oder so eine Abfahrt, das sind so ungefähr 140 Meter, die da so runter sprinten. Und da kommt es zu einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern, wenn die da unten in der Beuge ankommen, 100 Stundenkilometer. Und wer hier den nächsten Schritt geht, das weiß derjenige, da gibt es keinen Halt mehr. Und wenn der nächste Augenblick dann so ist, dann ist voll schön, oder? Ich habe den Schritt gewagt und dann boah, kann ich erstmal fliegen. Und wenn ich dann noch so unten ankomme, dann ja, ist alles gut gegangen. War gut, dass ich den nächsten Schritt gegangen bin, weil ich lebe noch und ich bin sogar vielleicht Sieger geworden. Aber das kennen wir hier auch. Vielleicht endet der nächste Schritt im Aus, mit Schmerzen oder noch viel schlimmer vielleicht. Und so kennen wir auch solche Erfahrungen und wenn wir den nächsten Schritt gehen, dann zweifeln wir manchmal und dann lassen wir es vielleicht lieber doch. Wir nennen das dann Grübeln. Schönen Spruch letztens gelesen, Grübeln ist wie Schaukeln. Du bist ständig beschäftigt, kommst aber keinen Meter vorwärts. Denk mal drüber nach, was grübeln wir alles? Heute geht es also um den nächsten Schritt und würdest du ihn gehen? Wenn man die Bibel über den nächsten Schritt fragt, dann sagt sie eigentlich ganz eindeutig, bleib nicht stehen, geh den nächsten Schritt. Die Bibel will leben nicht nur auf der Sparflamme, sondern im Überfluss. Da lesen wir den Text in Johannes 10. Jesus selbst lädt ja ein und lebt das vor. Und wo er trat, da wirbt er um das Vertrauen der Leute und sagt, lasst euch drauf ein. Wir haben ja heute darüber gesprochen. Er sagt einfach zu Leuten, komm und folge mir nach. Und da gibt es Leute, die lassen alles stehen und liegen und sind ihm nachgefolgt. Warum? Weil Jesus verspricht etwas, nämlich Leben im Überfluss. Und das kommt. Das haben die erlebt. Und so sind sie mitgegangen. Also Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und im Anschluss an diesen Vers hier erzählt Jesus ein Gleichnis. Also Einladung, Leben im Überfluss. Und jetzt kommt ein Gleichnis. Wie geht denn das? Johannes 10, Abvers 11. Es ist das Gleichnis, ein Gleichnis mitten aus dem Leben der Leute damals, vom guten Hirten. Viele waren landwirtschaftlich unterwegs, hatten ihre Herden, waren Wanderhirten. Und dann sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling ist und nicht Hirte, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Also Jesus wirbt um Vertrauen. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und wirkt im Vertrauen mit einem zweiten Bild, was die Leute damals auch kannten, nämlich den Mietling. Und weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert, genau, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. So ein Gegenseitiges, ja? Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. So erzählt Jesus und sagt, wie ist es mit dem Leben im Überfluss? Ich sage euch was, ihr kriegt dieses Leben im Überfluss, wenn ihr mit mir unterwegs seid. Ich bin der gute Hirte, ich bin nicht der Mietling. Wenn ihr mir vertraut, werden wir glücklich miteinander gehen. So, jetzt spricht er im Vergleich dazu, ist auch schön, dass jemand nicht nur alles schön sagt, sondern auch das Gegenteil kennt. Er weiß, wie schwierig das ist und erzählt deshalb auch vom Mietling. Weiß jemand, was ein Mietling ist? Das ist ein altes Wort, ja? Eine Leasingkraft, sehr schön modern übersetzt. Wir kaufen nicht, wir leasen. Wir können es benutzen, bis der Wolf kommt. Dann ist die Leasingkraft leider Feierabend. Also der Mietling ist ein gemieteter Hirte. Nicht immer haben die Hirten ihre Herden selber versorgt. Oft schon, wenn sie klein genug waren, aber manchmal gab es eben Mietlinge. Und Jesus sagt, warum ist Vertrauen so wichtig? Weil es den Mietling gibt. Der Mietling ist der, auf den man sich eben nicht verlassen kann, der wegläuft, wenn der Wolf kommt. Und wer einen Mietling als Hirten hat, der kann Vertrauen verlieren, gerade dann, wenn die Not am größten ist. Habt ihr schon mal einen Mietling gehabt? Eine Erfahrung mit einem Mietling gemacht, vielleicht euer Chef oder in der Familie, in der Schule. Ihr kennt Mietlinge, oder? Ich möchte euch heute ein paar Erfahrungen erzählen, die ich selber mit einem Mietling gemacht habe. Schön, oder? Ich war damals so klein und ich war ein Schreikind, das bin nicht ich. Das habe ich mir jetzt geholt, das Bild. Und ich war ein Schreikind, tatsächlich. Und meine Mutter sagte mir, dass ich als Baby viel geschrien habe. Ich habe das nicht so mitbekommen. Und weil meine Mutter sich nicht zu helfen wusste, fragte sie meine Oma um Rat. Das ist ein kluger Weg, oder? Und meine Oma sagte Folgendes: Lass den Jungen schreien, das ist gut für seine Lungen. Er wird schon nach einer Weile aufhören. Ist auch ein bisschen witzig, für mich nicht. Tatsächlich bin ich genauso aufgewachsen. Ich habe bis heute manchmal das Gefühl, wenn ich schreie, dann brauchst du nicht auf Hilfe warten. Wenn ich schreie, dann kommt sowieso keiner. Versteht mich jetzt nicht falsch. Meine Mutter ist kein Mietling. Die hat es halt nicht anders gewusst. Und vielleicht viele Mütter in ihrem Alter haben nach bestem Wissen und Gewissen alles richtig gemacht. Meine Mutti wird jetzt 90 übrigens. Dann bin ich mal kurz nicht in Berlin. Also wenn ich nicht da bin, dann wisst ihr, meine Mutti wird 90. Gut, dass wir, die Generation danach, zum Thema Vertrauen noch mehr gelernt haben. Unsere Generation hat pädagogisches Wissen mitbekommen, dass das Urvertrauen beschädigt werden kann, wenn wir als Babys in der Not keine Hilfe bekommen. Und Gott sei Dank, wenn Eltern heute das ganz anders berücksichtigen können. Ich habe in dieser Woche ein kleines Video, geht nur ein paar Sekunden, gesehen, was ich so schön fand. Menschen von heute, Väter, Mütter, die Beziehung aufnehmen zu ihrem Kind und es werden starke, starke Menschen. Also hier mal ganz kurz. Entschuldigt, ich weiß nicht, ob das theologisch korrekt ist, dass man seinen Kindern die Fingernägel malt. Aber ihr habt verstanden, worum es geht, ja? Da ist jemand, der hat Beziehung zu seinem Kind und das Kind vertraut. Schläft einfach ein an seiner Schulter. Also schön, wenn es Väter und Mütter gibt, die Kindern ins Vertrauen führen und nicht, lass den Jungen doch schreien, das ist gut für seine Lungen. Zweites Beispiel. Einige Jahre später ging ich dann in die Schule. Sehr klar. Und nach dem Schulschluss hatten wir immer, unsere Freunde und ich, hatten immer so noch Spaß, um die Häuser zu ziehen. Kennt ihr sowas? Kennt ihr das, wenn man dann übermütig wird? Und wir waren oft nach der Schule auf so Baustellen. Einmal neben unserer Schule war so ein Haus, das war schon ziemlich weit gebaut. Oben in den oberen Geschossen waren die Fenster schon drin und die Türen. Aber unten im Keller, das ist so ein Lichtschacht, da war noch ein Loch, da fehlten noch die Fenster. Und haben wir gesagt, das ist unser Eingang und dann sind wir da reingeklettert. Ich war der Kleinste und musste anfangen, ich war der Erste. Und so bin ich da reingeklettert, war ziemlich eng, aber danach, nach diesem Mauseloch, kam ein großer Raum, der war ganz dunkel, alle Türen zu, waren ja noch keine Lampen drin. Und da wartete ich jetzt auf meine Freunde, aber die kamen nicht. Und als sie nicht kamen, merkte ich auf einmal, wie in diesem Lichtschacht ein Feuer brannte. Die haben auf der Baustelle Pappe gesucht, haben die da angezündet und da in diesen Luftschacht reingeschmissen. Und dann sind sie lachend weggerannt. Und als ich anfing zu schreien, da waren die nicht mehr da. Der Rauch, der wurde immer schlimmer. Die Türen waren zu. Der einzige Ausgang, dieser brennende Lichtschacht. Und damals war es wieder dieses Gefühl, wenn ich schreie, ist niemand da, der mir hilft. Schlimmer noch, wenn die Freunde zu Wölfen werden, dann bist du ganz verloren. Noch ein Beispiel. Meine Schwester, die habt ihr noch nicht kennengelernt vielleicht. Meine Schwester ist 4 Jahre älter und war 3-mal in ihrem Leben verheiratet und hatte 5 Beziehungen. Nach der letzten Freundschaft sagte sie zu mir, weißt du, Olaf, nach jedem Scheitern ist der Kuchen des Vertrauens kleiner geworden. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? Nach jedem Scheitern einer Beziehung wird das Vertrauen kleiner, weil man weiß, wenn ich viel investiere, dann ist der Schmerz größer. Mietling-Erfahrung nennen wir das dann. Sie sagte zu mir, alle sind irgendwann weggerannt. Als es eng wurde, sind alle Männer gegangen. Die letzte Geschichte, Mietling-Erfahrung, die hat mir nur jemand erzählt, aber ich finde sie auch ein bisschen witzig, obwohl es nicht zum Lachen ist. Ich war einmal in meinem Leben in Kanada, ich kann gar kein Englisch, aber das habe ich verstanden, was was der Pastor dort erzählte. Und zwar waren zwei Wanderer unterwegs in den Rocky Mountains. Sie waren schon einige Tage unterwegs und da sehen sie ein Stückchen weiter bergauf einen Grizzlybären. Und der stellt sich so auf die Hinterpfoten, sieht sehr hungrig aus und fängt an zu brüllen. Und sie sehen das und wissen, er ist oben, sie sind unten. Ein kurzer Besinnungsaugenblick und der eine von den beiden, der macht seinen Rucksack runter. Und vorher hatte er so dicke Wanderschuhe, so Lederschuhe. Und er holt in dem Moment seine Laufschuhe, seine Joggingschuhe raus. Und da sagt sein Freund, denkst du, du bist schneller als dieser Bär? Und da sagt er, nee, nicht schneller als der Bär, aber schneller als du. Das ist auch böse, ja? Was war sein Plan? Einmal Mietling sein und seinen Freund opfern. Jesus kennt nun diese Mietlingsgeschichten und sagt, ja, ich weiß, was Vertrauen, was es schwer macht zu vertrauen, weil wir kennen diese Erfahrungen, wo wir enttäuscht sind, wo wir investiert haben, wo wir vertraut haben. Kinder vertrauen alle, bis sie Erfahrungen machen. Und er weiß, wie sehr das verletzen kann, wie sehr der Kuchen des Vertrauens kleiner wird, je mehr man von diesen Mietlingen kennt. Und deshalb sagt er dann, ich bin der gute Hirt, ich bin das Original. Und er beschreibt das, was ist denn der Beweis? Und er sagt, der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Und die Leute damals haben das genau verstanden. Der gute Hirte, das ist der Chef, der kümmert sich wirklich. Auch dann noch, wenn der Wolf kommt. Und auf dieser Grundlage lädt nun Jesus Menschen ein und sagt, ich bin wirklich der Hirte und ich werde mich um euch kümmern. Folgt mir auch dann, wenn Vertrauen schwerfällt. Vor einigen Jahren lernte ich Silke kennen. Silke war 45 Jahre alt und Diabetikerin, also schon von Kindheit auf Diabetikerin. Sie gehörte nicht zur Gemeinde damals, aber sie kam so als Gast immer wieder. Und wegen der Krankheit hatte sie keine Bauchspeicheldrüse, sondern nur eine Pumpe, die immer Insulin selbstständig spritzte. Und eines Tages kriege ich nun von ihr einen Anruf aus dem Krankenhaus, Intensivstation. Da mussten die Ärzte ihr den Unterschenkel operieren, amputieren, weil er nicht mehr durchblutet war. Und die Silke, die war völlig fertig, überfordert, konnte nicht damit umgehen und sie weigerte sich nun, nach der Operation die Bettdecke wegzuziehen, um Kontakt mit ihrem halben Bein aufzunehmen. Und dann hat der Arzt gesagt, wir brauchen einen Psychologen. Und sie sagte, nee, ich will, dass der Pastor kommt. Und so musste ich dahin. Ich war ganz jung, ich war noch nie auf einer Intensivstation damals. Ich bin dahin gegangen und habe dann mit ihr gesprochen, ich habe mit ihr gebetet, habe gerungen und habe gesagt, gib nicht auf, hab Vertrauen. Und wenn das Knie noch dran gewesen wäre, also das Bein, dann wäre es leichter gewesen, aber das Bein war ja schon ab, also der Unterschenkel. Aber ich merkte schon auch beim Reden, wie schwierig das ist, wenn das Bein schon ab ist, Vertrauen. 4 Tage später bekomme ich noch einen Anruf. Da war die Silke wieder am Telefon und sagte zu mir, kannst du kommen? Sie haben mich gestern nochmal operiert, jetzt oberhalb vom Knie. Mir ist schon am Telefon schlecht geworden. Ich sagte zu ihr, vertraue, und jetzt war das Bein oberhalb vom Knie ab. Das ist ein Unterschied für die Prothese. Ja. Ich bin dann so auf dem Weg ins Krankenhaus und die ganze Fahrt habe ich gebetet, lieber Gott, jetzt schenk mir ein paar Worte, die ich ihr sagen kann zum Thema Vertrauen. Und als ich die Zimmertüre aufmachte, da musste ich, also das ist nicht sie, aber so sah das dann aus vor der Operation. Und als ich die Türe dann aufmachte, da musste ich wieder an den Wolf denken, an ihren zarten Glauben und habe mir die Frage gestellt, wo war jetzt der Hirte? Und dann erzählte sie mir, nach der Operation habe ihre Freundin angerufen. Und dann habe ich ihr erzählt, was mit mir gerade los ist. Ich habe die Operation hinter mir. Und dann fing die Freundin am Telefon an zu schreien und meinte, was? Du hast gar kein Bein mehr? Dann bist du ja jetzt ein Krüppel. Du wirst ja nie wieder laufen können. Also ich würde das nicht ertragen. Und in dem Moment dachte ich, jetzt hat der Wolf zugebissen. Aber es kam ganz anders. Silke war ganz ruhig und lächelte. Und sie sagte, weißt du, Olaf, in dem Moment, als meine Freundin mir mein Leben kaputt geredet hatte, da hat es bei mir Klick gemacht. Und ich habe einen Frieden bekommen und dann habe ich ihr geantwortet. Es ist doch gar nicht so schlimm, habe ich gesagt. Die Ärzte haben mir gesagt, ich kriege eine Prothese, mit der man auch Treppe hochgehen kann. Mein Vater, der ist Kfz-Meister, der baut mein Auto so um, dass ich wieder Auto fahren kann. Ist doch gar nicht so schlimm, sage ich zu der Freundin. Und dann haben wir da im Zimmer beide gesessen und haben geweint. Der Wolf hatte nicht zugebissen. Der Hirte war da und hat ihr Frieden geschenkt und Hoffnung. So, das war der erste Teil der Predigt. Schöner Spannungsbogen. Also Jesus wirbt um unser Vertrauen und er sagt, ich bin kein Mietling. Er kennt den Mietling, er weiß genau, was es heißt. Er sagt aber, ich bin der gute Hirte und ich bin da. Und wenn es eng wird und der Wolf kommt, dann sagt er dir, vertraue mir. Und wer wissen will, wie das jetzt weitergeht mit dem guten Hirten, wie er so ganz praktisch hilft, der kommt einfach am 14. Dezember wieder her. Oder kommt jede Woche und kriegt es dann automatisch mit zu Teil 2. Beim nächsten Mal feiern wir nämlich Abendmahl, wenn ich hier bin. Und danach das Mal, also im Dezember, da geht's weiter. Jesus sagt nämlich nicht nur, ich bin der gute Hirte, sondern er sagt auch, meine Schafe kennen meine Stimme und ich führe sie hinaus auf die frische Weide. Und wie das ist mit Stimme Gottes hören, vom Hirten auf die frische Weide geführt zu werden, das besprechen wir beim nächsten Mal. Also 14. Dezember für alle, die das interessiert. Kommen wir zum Schluss. Wohnst du noch? Ich glaube, da sind wir schon im nächsten Lied. Nochmal das IKEA-Bild, ja? Wohnst du noch oder lebst du schon? Genau. Das war heute unser Thema ein bisschen. Willst du weitergehen? Befiehl dem Herrn deine Wege, befiehlst du noch oder gehst du schon? In einer Beziehung willst du mehr Tiefe, im Glauben willst du mehr Liebe. Oder wir als Gemeinde, als Christen, wollen wir mehr nachfolgen. Willst du nicht nur wohnen, sondern leben tiefer und weiter? Dann sagt Jesus zu dir heute Morgen, vertraue mir, ich bin da und gehe mit. Ich habe Leben im Überfluss. Amen.